2. Mai. Vancouver und Vancouver Island, Kanada. Seit 48 Stunden studierten Ford und Anawak nun diese eine Sequenz. Zuerst nur Schwärze, dann die Ausschläge von einem starken Schallimpuls jenseits der menschlichen Hörgrenze, 3-mal. Dann die Wolke. Eine phosphoreszierende blaue Wolke, die plötzlich inmitten des Bildschirms entstand, wie das expandierende Universum. Kein starkes Licht, eher ein schummriges Blau, eine leichte, diffuse Aufhellung, aber ausreichend, dass man die massigen Silhouetten der Tiere davor sehen konnte. Die Wolke breitete sich rasch aus. Sie musste von enormer Größe sein. Schließlich hatte sie den gesamten Bildschirm eingenommen und die Wale hingen wie gebannt davor. Einige Sekunden vergingen. In die Tiefen der Wolke kam Bewegung. Plötzlich schoss etwas daraus hervor, wie ein sich schlängelnder Blitz mit dünn zulaufender Spitze. Sie berührte einen der Wale seitlich des Kopfes. Es war Lucy. Keine Sekunde dauerte die Entladung. Weitere Blitze zuckten zu anderen Tieren. Ein Schauspiel wie ein Gewitter unter Wasser, das ebenso schnell vorbeiging, wie es begonnen hatte. Der Film schien rückwärts zu laufen. Die Wolke zog sich wieder zusammen. Sie kollabierte und verschwand. Und der Bildschirm wurde schwarz. Fords Leute hatten die Sequenz verlangsamt und nochmal verlangsamt. Sie hatten alles Erdenkliche unternommen, um die Bildschärfe zu optimieren und mehr Licht herauszuholen. Aber auch nach stundenlanger Analyse blieb das Video vom nächtlichen Ausflug der Wale, was es war. Ein Rätsel. Schließlich erarbeiteten Anawak und Ford einen Bericht für den Krisenstab. Sie hatten die Erlaubnis eingeholt, einen Biologen aus Nanaimo hinzuzuziehen, der auf Biolumineszenz spezialisiert war und nach anfänglicher Ratlosigkeit zu den gleichen Schlüssen gelangte wie sie. Wolke und Lichtblitze waren vermutlich organischen Ursprungs. Der Lumineszenzexperte vertrat die Meinung, bei den Blitzen müsse es sich um eine Art Kettenreaktion im Gefüge der Wolke handeln. Doch was sie auslöste und warum sie überhaupt stattfanden, vermochte auch er nicht zu sagen. Ihre schlängelige Form und die Tatsache, dass sie zur Spitze dünner wurden, ließ ihn an einen Kalmar denken. Aber dann hätte es ein Tier von gigantischen Ausmaßen sein müssen. Und außerdem war zweifelhaft, dass Riesenkalmare leuchteten. Selbst wenn, hätte es nicht die Wolke erklärt und ebenso wenig, wovon diese schlangenartigen Blitze ausgingen. Nur eines hatten alle instinktiv begriffen. Die Wolke musste der Grund für das absonderliche Verhalten der Wale sein. All das brachten sie in dem Bericht zum Ausdruck, und der Bericht verschwand in einem schwarzen Loch, so schwarz wie der Bildschirm nach Verlöschen des blauen Lichts. Als schwarzes Loch titulierten sie mittlerweile den staatlichen Krisenstab, der ganz nach Art schwarzer Löcher alles in sich hineinsog, ohne irgendetwas preiszugeben. Anfänglich hatte die kanadische Regierung den Schulterschluss mit den Forschern gesucht. Seit vor wenigen Tagen offiziell geworden war, dass die Krisenstäbe Kanadas und der Vereinigten Staaten unter US-amerikanischer Leitung operierten, sah es eher so aus, als bediene man sich ihrer, um in den Besitz gewisser Resultate zu gelangen. Das Aquarium, das Institut in Nanaimo, selbst die Universität in Vancouver waren zu Lieferanten degradiert worden, denen nichts mitgeteilt wurde, außer dass sie forschen und ihre Erkenntnisse, Vermutungen und Ratlosigkeit in Berichten abfassen sollten. Weder John Ford oder Leon Anawak, noch Rod Palm, Sue Oliveira oder Ray Fenwick erfuhren etwas über die Auswertung des Inputs. Sie erfuhren nicht einmal, was der Krisenstab davon hielt. Das wichtigste Instrumentarium ihrer Forschung, der Abgleich mit den Erkenntnissen anderer staatlicher und militärischer Forschergruppen, blieb ihnen vorenthalten. »Und das alles«, schimpfte Ford, »seit diese Judith Lee das Ruder übernommen hat.« Leiterin der Krisenstäbe, keine Ahnung, was die leitet. Mir kommt es eher so vor, als ob sie uns alle in den Arsch tritt. Oliveira rief Anawak an. Es wäre wirklich hilfreich, wenn wir noch einige dieser Muscheln bekommen könnten. Ich erreiche aber niemanden bei Inglewood, sagte Anawak. Sie reden nicht mit mir. Und Lee spricht offiziell von einem Fehler beim Undock-Manöver. Die Muscheln werden mit keinem Wort erwähnt. Aber du warst doch unten. Wir brauchen mehr von dem Zeug. Und von dieser ominösen organischen Substanz. Wieso blockieren die uns? Ich dachte, wir sollen helfen. Warum nimmst du nicht selber Kontakt zum Krisenstab auf? Läuft alles über Ford. Ich verstehe das nicht, Leon. Wozu sind diese Stäbe eigentlich gut? Wozu waren sie gut? Wozu war es gut, wenn die Vereinigten Staaten und Kanada einen gemeinsamen Stab bildeten, den General Commander Lee dann vertrat? Der Grund lag auf der Hand. Beide hatten die gleichen Probleme zu lösen. Beide waren auf einen übergeordneten Austausch von Erkenntnissen angewiesen. Und beide hatten den Schleier der Geheimhaltung über alles geworfen. Vielleicht musste es so sein. Vielleicht war es der Natur von Untersuchungskommissionen und Krisenstäben immanent, im Verborgenen zu arbeiten. Wann hatte eine Untersuchungskommission je vergleichbare Aufgaben zu lösen gehabt? Die ständigen Mitglieder solcher Stäbe mussten sich mit Terrorismus herumschlagen, mit Flugzeugkatastrophen und Geiselnahmen, mit politischen und militärischen Krisen, mit Umstürzen. Geheimsache, was sonst? Ein Krisenstab trat außerdem in Aktion, wenn es Probleme in einem Atomkraftwerk gab oder mit einem Staudamm, wenn die Wälder brannten oder die Gewässer über die Ufer traten, wenn die Erde bebte und Vulkane ausbrachen und Hungersnöte herrschten. Auch Geheimsache? Vielleicht. Aber wozu?